wie das für die ist, die vor ein paar Jahren dort auf solch einer Konferenz im Saal gesessen sind und heute irgendwo in fernen Ländern in der Mission sind. Ich habe jetzt im Moment zwei Menschen vor Augen, die sich haben senden lassen. Die eine ist eine junge Frau. Sie ging in ein Land, in dem überhaupt keine Mission möglich ist, in dem es bis vor kurzem überhaupt keine christliche Gemeinde gab und der Hass, der antichristliche Hass gegen Jesus unheimlich groß ist. Man kann nur ganz im Verborgenen Zeugnis geben, und das vor ein paar Wochen passiert, dass im Radio die Meldung durchgegeben wurde, wenn ein Bürger dieses Landes entdeckt wird, der seinen Glauben aufgibt und sich zu Jesus bekennt, wird er erhängt. Das Regime ist dafür bekannt, dass es keine Kompromisse gibt. Und wenn ein Bürger des Landes gefunden wird, der eine christliche Schrift in der Hand hat oder besitzt, wird er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das erlebt eine junge Frau, die vor ein paar Jahren bei einer ESMA-Konferenz saß. Und kurz darauf trifft sie Menschen dieses Landes, die zu ihr kommen und sagen, wir wollen unser Leben Jesus übergeben. Und sie fragt, wisst ihr den Preis, was das für euch bedeutet? Die sagen, ja. Unter der Matratze liegt unser Neues Testament und da lesen wir. Und diese junge Frau war zum ersten Mal davon gepackt, Mission kann man nicht machen. Da steht alles dagegen. Da kannst du nicht einen Menschen bereden. Aber Jesus zieht, wo alles verschlossen und aussichtslos ist. Ein anderes Beispiel, ein junger Mann, der sich hat nach Afrika senden lassen, in ein Gebiet, wo hinter 4000 Meter hohen Bergen noch viele unerreichte Völker leben. Die meisten, dort haben die Männer die Kalaschnikow über die Schulter gelegt. In einer Reihe von Stämmen trägt man keine Kleider. Bis in unsere Tage in ein kartografisch kaum erschlossenes Gebiet. Aber die Gemeinden dort sind ganz aktiv und sie entsenden Missionare, Evangelisten. Sie können kaum etwas dafür bezahlen, 50 Mark im Monat. Das ist für eine Familie mit 5, 6, 7 Kindern furchtbar wenig. Und dann leben diese Evangelisten monatelang dort in diesen Stämmen, angegriffen, angefeindet, gesundheitliche Nöte. Und da war eine Tour wieder angesagt, er stellt den Wagen und sie fahren 3 Evangelisten ganz tief in den Südwesten dieses Landes, um dort sie an ihre Einsatzstellen zu bringen für viele Monate. Und sie übernachten noch in der Bezirksstadt. Ist auch vor wenigen Monaten passiert und da klopft es nachts, als sie schlafen, an die Türen, an das Fenster und sie machen auf. Und da sehen sie einige Schwestern und Brüder und sagen, was ist denn los? Abel wurde in Schanko erschlagen. Es war ein neuer Evangelisationsplatz, wo der Abel seit einigen Monaten Dienst tat. Sie waren eingeladen worden, vom Stamm Evangelisten zu senden. Die Beerdigung sollte am nächsten Tag sein. Sie fahren dorthin mit dem Landrover. Dort kommt einer dieser einheimischen Kirchenführer auf den Gedanken, am offenen Grab diese 3 Evangelisten, die ausgesandt werden, zu fragen, Wollt ihr unter diesen Umständen hinausgehen? Die sagen ja. Und dann knien sie am offenen Grab nieder und sie werden gesegnet und ausgesandt in diesen aussichtslosen Dienst der Feindschaft, des Hasses, des Widerspruchs. Horcht euch doch mal in unserem Land um. Das am meisten gehasstetste Unternehmen bis hinein in die Kirchen, ein verspottete Unternehmen ist Mission. Und dass wir hier zusammenkommen und so eine Veranstaltung machen, das können wir nur tun, indem wir uns zurückerinnern, was eigentlich das Wort Gottes sagt über diesen Dienst. Und ich will in diesen Tagen mit euch aus dem 2. Timotheusbrief einfach so ein paar Stellen lesen. Da schreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, wie es ihm ergangen ist, bloß dass sich keiner drüber täuscht. Alexander der Schmied hat mir viel, Vers 14, 2. Timotheus 4, Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken, vor dem hüte du dich auch. Denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eins kann man nur in der Mission so erleben, dass Jesus zu seiner Sache steht. In keiner anderen Unternehmung, wie fromm sie auch sein mag. Und gerade dort, wo alles aussichtslos ist, wo du ganz allein stehst, das haben ja manche schon erlebt in ihrer Schulzeit, in ihrer Schulklasse, wenn sie eingeladen haben zum Gebetskreis, ganz allein war ich. Der Herr aber stand mir dabei. Wer ist dieser Herr? Jesus der Herr, vor dem alle Gewalten sich beugen. Es gibt keine dunkle Macht, kein Dämon und kein Teufel, der sich Jesu Macht nicht unterordnen muss. Und das kann man erst erleben, wenn man ganz am Ende ist mit seinen Möglichkeiten. Ich muss immer daran denken, wie das damals war, als Jesus 11 Männer um sich versammelt hatte. Es war ein ganz schwacher Versagerverein, die gerade Jesus sehr enttäuscht hatten. Und dann steht Jesus vor sie hin und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da muss man doch aufschreien und sagen, ist ja zum Lachen. Dich haben sie doch gerade ins Kreuz genagelt, die Menschen haben sich doch von dir abgewandt. Und Jesus fragt die 11 Männer, ob sie es wagen wollen, allein auf sein Befehl, allein auf sein Wort hinzugehen. Das ist der einzige Grund, wie man Mission treiben kann. Es kann euch niemand irgendetwas garantieren. Es kann euch niemand schützen. Es kann euch niemand die Schwierigkeiten wegnehmen, als Jesus, der Herr, der sich vor euch her erweisen wird. Jetzt habe ich bloß eine Frage. Bist du dazu bereit? Das ist auf eurem Programm so gut. Ready for take off oder bereit. Bist du denn dazu wirklich bereit? Nun kann man viel über Widerstände sprechen. Wenn ihr in dieses Kapitel 4 hineinschaut, im 2. Timotheusbrief, da spricht Paulus, wie das bei ihm war. Ist ja für uns so ein Modell, so ein Vorbild. Ist gut, wenn man einen hat, an dem man sich orientieren kann. Aber der Paulus war das Modell für alle, die Mission treiben bis heute. Und da sagt er im Vers 6 bis 8, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das packt mich, dass da vom Kampf steht. Mission ist Kampf. Mit wem kämpfen wir? Mit uns selber. Ihr lieben Bibelschüler, der härteste Kampf müsst ihr mit eurem Herz, mit euren Gedanken, mit euren Wünschen kämpfen. Ein Kampf, der findet in uns statt. Ob man wirklich begreift, was Mission ist, Hingabe für Jesus. Ich möchte euch ganz arg bitten, in diesen Tagen alles von Begeisterung für Mission einmal wegzulegen. Es hat ja einen Hauch von Fernweh und Tourismus und ferne Völker erforschen und in der Gemeinde auftreten und große Sprüche machen und was man erlebt hat. Leg mal alles weg. Hingabe für Jesus bedeutet Sterben der vielen Wünsche. Kämpfen. In der Mission, in der ich arbeite, wir haben etwa 170 Missionare gerade draußen in 37 Ländern. Wir können es jedem auf den Kopf zusagen, spätestens nach 3 Monaten hält es nicht mehr aus, dann möchte ich heim. Kommt der Riesenfrust und sagst, ich bin an der verkehrten Stelle. Und dann kommen so viele Hindernisse. Was heißt das Kämpfen? Ich möchte es an einer Stelle zeigen, wieder mit den Worten des Paulus. Da beschreibt er das im 3. Kapitel. Wir sind geprägt vom Denken dieser Welt, in der wir leben, vom Trend, von der Mode, vom Zeitgeist. So sind wir erzogen und wir sind Menschen dieser Welt. Und das, was Jesus von uns fordert, geht unserer ganzen Erfahrung, unserem Innenleben, unseren Gedanken so stracks zuwider. Das, was Paulus da schreibt an seinen jungen Freund, den er in die Mission sendet, ist ja gleichzeitig eine Warnung, ein Aufruf, wie man den Kampf richtig führen soll. Wo muss dieser Kampf bestanden werden? Da sagt Paulus, das sollst du aber wissen, Kapitel 3, Vers 1, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnet sie. So, über das Thema kann man prima predigen, kann man sagen, guck mal, wie heute unsere Zeit ist, in der wir leben. Und dann guckt man zum Fenster raus und kann das ganz sachlich darstellen. Nein, ich bin doch so ein Mensch. Ich bin doch ein Prahler. Ich bin doch ein Angeber. Ich will doch aus meinem Leben was darstellen. Und wenn wir von Liebe reden, Liebe, ich liebe mich doch. Paulus sagt, das ist Egoismus. Du, das ist seit den Tagen des Paulus, diese letzten bösen Zeiten, in denen wir leben, dass eine Art ist uns so schwer macht. Wir sind doch geldgierige Leute. Wir lieben das Geld mehr. Davon steht hier. Wir sind doch aufgeblasene Angeber. Und darum fällt es uns oft so schwer, den demütigen Jesusdienst zu tun. Undankbar, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, wenn man das alles so aufzählt. Auf einmal merkt, da spielt sich ein Kampf in meinem Herzen ab. Die da haben den Schein eines missionarischen Lebens, aber die Kraft verleugnen sie. Du, ich möchte dich heute Abend einfach fragen, wie ist das bei dir? Wir wollen nicht über Missionen, Berufungen, die Mission reden. Wenn nicht du ganz Jesus gehörst, das ist eine Frage nicht bloß an dein Glaubensbekenntnis, sondern an deinen Willen, an dein Denken, an deine Wünsche. Da spricht Paulus so viel, was uns heute so Not macht. Wir sind genusssüchtige Leute, die die Wollust lieben, die an ihren Trieben hängen, denen so schwer fällt, sich selbst zu verleugnen. Und Jesus hat gesagt, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Und das ist ein teurer Preis, da muss man manches opfern, was in unserer Welt gang und gäbe ist. Ein Kampf, sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Warum? Weil Jesus in meinem Leben Einzug halten will. Und wenn er heute Abend noch ein bisschen lesen im 2. Timotheusbrief, wie praktisch das ist, wenn der Paulus einfach sagt, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Mensch, macht in eurem Leben einen reinen Tisch. Da soll nicht ein fauler Kompromiss mit irgendwelcher Sünde drin sein, damit Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnen kann. Ohne den kann man gar keine Mission treiben. Da haben sie bei uns im Park einen Baum gefällt und die Bürgerschaft war furchtbar aufgeregt und hat dann protestiert. Das war doch so ein schöner, großer Baum. Aber wie der Stamm umgesägt war, hat man es erst gesehen, dass innen alles morsch war. Außen sah er noch so schön aus, die den Schein eines missionarischen Lebensstils haben. Die auswendig alle Gebetsanliegen der Weltmission hersagen können, aber die verweigern die Kraft eines Lebens mit Jesus. Man kann nicht anders ihm dienen, wenn man bereit sein will, als dass man sich ihm ganz hingibt. Mehr sein als scheinen. Es geht nicht um den äußeren Blick. Durchsichtig sein für Jesus, das ist wichtig. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das Zweite. Was sollen wir denn tun in der Mission? Was sollen wir denn tun in der Mission? Wer engagiert sich heute nicht für die Nöte der dritten Welt? Wenn man einmal die Nöte ansieht, ...500 Millionen... Kinder können nie eine Schule besuchen. 1,4 Milliarden, das kann man gar nicht vorstellen. 1.400 Milliarden Menschen können nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken und so. Es gibt ja so viele Aufgaben der Weltmission. Und für uns heute ist kennzeichnend, I have a dream. Wir haben einen Traum, wo will ich mich einbringen? Und immer wieder im Gespräch mit jungen Menschen höre ich den Traum, ich möchte die Welt verändern. Ich möchte helfen, dass Menschen weniger leiden müssen. Ich möchte Armut beseitigen, die Missstände abschaffen. Es gibt keinen unter uns, der das nicht will. Aber was können wir? Darüber spricht man heute nicht. Ich war viele Jahre Seelsorger von Menschen. Ich kann sagen, dort in der Stuttgarter Innenstadt war keine Türe verschlossen, wenn ich geklingelt habe. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, deren Ehe zerbrochen ist. Ich habe reden können, wie ich wollte. Ich habe nicht zwei Menschen zusammenreden können. Ich kannte viele drogensüchtige junge Leute. Ich habe mit meinen Worten keinen lösen können von der Drogensucht. Ich habe junge Menschen gekannt, die sind böse Wege gegangen. Ich habe keinen abbringen können. Ich habe das Bittere erleben müssen, dass ich junge Leute gekannt habe aus meiner Gemeinde, die sich nicht davon haben abhalten lassen, abzutreiben. Ich hab's nicht fertiggebracht mit meinen Worten. Ihr könnt mich schelten, aber du merkst, wie ohnmächtig du bist mit allem Reden. Du kannst eine Nacht durchdiskutieren und erreichst nichts. Was kannst du eigentlich tun, um dein eigenes Herz zu ändern? Wenn du sagst, ich möchte nicht mehr in dieses alte Fahrwasser, in dieses blöde, dunkle, sündige meines Lebens hinein, dann rutschst du wieder hinein. So schwach sind wir. Was können wir denn überhaupt in der Mission? Was können wir fertigbringen in der Mission? Wisst ihr, was Paulus sagt? Das Wort Gottes austeilen als rechtschaffene Arbeiter. Ist das alles? Das Größte, was ihr tun könnt. In der Mission, in Deutschland, in Europa und in der Welt. Das Wort, das Evangelium von Jesus austeilen. Von Jesus, der alles kann, bei dem nichts unmöglich ist, bei dem keiner vergeblich bittet. Das ist die Botschaft für eine verzweifelte, hoffnungslose Welt. Jesus, der die Mauern des Todes durchbricht, der gestrandete Menschen wieder auf die Füße stellt, der Ungerechte gerecht macht. Was wollt ihr denn noch mehr? Das Evangelium von Jesus, sagt Paulus dem Timotheus, du, das ist, und sagt, hüte dich vor Wortgezänken und hüte dich davor, da gibt es so viele, die wollen Menschen nur an sich binden, die gehen in die Häuser und die wollen die Leute, die sammeln Grüppchen um sich, die wollen Vereine bilden und die wollen Gruppen machen, Konfessionen, Denominationen und alles, hüte dich. Teile das Wort aus zur Zeit und zur Unzeit. Und dann spricht er davon, dass dieses Wort voll göttlicher Inspiration ist. Da wirkt der Geist Gottes auf ganz geheimnisvolle Weise. Das einzige Mittel, was der Heilige Geist hat, um Wiedergeburt zu erzielen, ist das Wort Gottes. Es gibt kein anderes Mittel. Es geschieht durch das Wort. Das Schwert des Geistes. Teils aus, Timotheus. Es gibt keinen größeren Dienst für uns im Jahr 2001, als uns wie Timotheus in diese Aufgabe zu senden zu lassen. Das ist der große Dienst, den wir tun sollen. Und dann sehe ich den Apostel Paulus, wie er in Caesarea, ich glaube über 2 Jahre in der Haft war. Es war eine schwere Zeit. Und irgendwann einer Abendstunde, als oben die Party so toll lief, bei dem König Agrippa und seiner Bernice, der war ja mit seiner Schwester verheiratet, ein ganz komisches Verhältnis. Und da ging es da oben hoch her und da wurde Wein gesoffen und da war eine ausgelassene Gesellschaft. Und da haben sie den Paulus raufgeholt. Und der Paulus, der winselt nicht und schreibt, bitte gebt mir endlich Freiheit, ich bin hier ungerecht inhaftiert. Dem ging es nie um sein Leben, der war völlig frei davon. Aber wie er da diese Schickeria sah in Caesarea, das war eine tolle Kaiserstadt in Palästina, und sieht er da diese Leute sitzen mit ihrem Geld und mit ihrem Schmuck und mit ihrer Lebenslust, wie es dort der Paulus macht. Da spricht er ungeniert, könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 26, von der Bekehrung. Das ist keine altmodische Sache. Und dass man heraus muss aus der Finsternis zum Licht. Und er kommt ganz ins Feuer und er ist ganz begeistert von dem, was er sagt und sagt, ich wollte, dass alle so wären wie ich, bloß keine Ketten. Mein Leben ist doch reich. Und er spricht den Menschen so und sagt ihnen doch, dass sie arme Würste sind, die nichts vom Leben haben. Und dass es Jesus erfülltes Leben gibt, dass es gar nicht wichtig ist mit den äußeren Dingen, die man besitzt und mit der Befriedigung und mit dem Besitz und was man alles an Ehre aufhäuft. Teile das Wort recht aus zur Zeit und zu Unzeit, sei ein ungenierter Evangelist. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen sich bei euch mit der Mission verbinden. Aber nehmt das mir vielleicht ab, weil manche das Missverständnis haben, wir seien bloß so eine Vermittlung von irgendwelchen Fachkräften, bei unseren christlichen Fachkräften. Wir schicken keinen raus, der nicht hier in Deutschland auf der Straße evangelisiert. Das haben nicht alle Bibelschule bei uns. So Unterschied. Und lasst euch das nicht wegnehmen. Ich will ein Evangelist sein. Ich muss von Jesus reden, wo und wie auch immer. Und das müssen die Menschen hören, und wem ich das verschweige, dem tue ich ein ganz großes Unrecht an. Die Botschaft von Jesus muss verkündigt werden. Und noch ein letztes. Mir ist es so toll, wie der Paulus dem jungen Timotheus in einer großen Krise, könnte man sagen, es war ja alles daneben gegangen, er war ganz allein. Wo waren denn die anderen geblieben? Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Zum Heulen. Da war einer, der hat einen richtigen, klaren Anfang mit Jesus gemacht und war Mitstreiter des Paulus. Und eines Tages hat er diese hellenistische Welt mit ihrem Flitterglanz und mit ihrer philosophischen Weisheit und alles war so bezaubernd gefunden, mit den Genüssen. Er hat gesagt, ich gebe Jesus, das stelle ich mal zurück. Und andere waren im Dienst unterwegs und der Paulus ist ganz allein. Nein, das ist das Herrliche in der Mission. Nie allein, ganz nah bei Jesus. Ich habe 40 Jahre lang im Gemeindedienst das entdecken dürfen, dass Mission Gemeinden in Deutschland erweckt wie keine andere Veranstaltung sonst. Wenn man die Berichte bekommt, wenn man mit hineingenommen wird in diesen geistlichen Kampf, der heute geführt wird, das ist so faszinierend und belebend. Nichts motiviert unsere Gemeinden so, als möglichst viel Kontakte zu haben. Ich habe eine persönliche Dankschuld an das Missionshaus Bibelschule Wiedenes zu sagen. Wir hatten keine eigenen Missionare, aber die haben uns Leute gegeben, für die wir sorgen durften, als wären es unsere Missionare. Und das ist ein Vorrecht. Und ich bin Ihnen dankbar, wo Sie uns teilnehmen ließen, nicht an Erfolgen, an Ihren Schwierigkeiten, an Ihren Anfechtungen, an Ihren Nöten, dass wir gebraucht wurden. Und wir sagten, das ist ja wie bei uns. Aber da sagt der Paulus, der Herr stand mir bei und der Herr wird mich erlösen. Mission hat mit Gericht Gottes zu tun. Es ist ja ganz wichtig, dass man begreift, wo evangelisiert wird und missioniert wird, ist nicht bloß, dass man von Gott redet. Das machen ja eigentlich alle, auch die Heiden. Von Gott wissen alle. Zur Evangelisation und Mission gehört, dass man davon redet, dass man verloren gehen kann, dass es eine Hölle gibt. Dass es eine Entscheidung gibt. Es liegt ein großer Ernst drüber, über unsere Verkündigung. Das ist für uns ja der größte Antrieb. Wir müssen es Menschen sagen, dass es heute wichtig ist, dass man sich mit Gott versöhnen lässt, Frieden macht mit Gott. Dass die Stunde so wichtig ist, wo man das ergreift und festmacht. Darum ist es ja so tragisch, dass wir immer auch merken, wo sich Gemeinden von der Mission absetzen, ist das Absterben und der geistliche Tod nicht weit. Heute kann man sagen, wo lebendige Gemeinde ist, da schart man sich um die Mission. Mission war nie von der Mehrheit der Christen im europäischen Abendland begleitet. Es gab Jahrhunderte, wo man in den Kirchen keine Mission wollte. Und zwar zu allen Zeiten so, dass sich viele Kirchen von der Mission gewehrt haben, sagt, davor behüt uns, lieber Herr Gott, von Mission, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber dass wache Christen, auch ihr, euch heute drum sammelt, ist ein Zeichen, dass mit der Mission auch das Gericht einhergeht, Scheidungszeit. Wir wollen viele mitnehmen. Sagen, lasst uns da dabei sein, ob wir hier unterstützen oder draußen tätig sind, aber wollen dazugehören. Da, wo Jesus heute durch die Länder geht, sagenhafter Aufbruch. Was sich in diesen Monaten ereignet, habe ich nie geahnt. Die erste christliche Gemeinde in Mauretanien, Bekehrungen und in Rifkabülen. unter den Tuaregs ein unerreichtes Volk Bekehrungen. In Nepal, wo es vor 50 Jahren keine Christen gab, und bis heute das Bekenntnis zu Jesus gesetzlich ganz arg schwierig ist und viele der Christen in Haft waren, gibt es prozentual mehr Evangelikale als in Deutschland, in Nepal heute. Was ist mit Europa? Was ist mit unseren Gemeinden? Was ist mit euren Bibelschulen? Wenn solch eine Scheidung durch die Welt geht, da müssen wir dabei sein. Der Paulus sieht von seiner Arbeit voraus, der Herr wird mich erlösen und wird mich retten in sein himmlisches Reich. Das ist eine ganz kurze Zeit, wo wir dem Herrn in dieser Welt dienen können. Und dann werden wir vor seinem Thron stehen, in dieser Schar aus allen Völkern, Nationen und Sprachen. Herr, ich will doch da dabei sein, vor deinem Thron. Und ich möchte viele mitbringen. Wenn du mir das schenkst, dass ich viele mitbringen darf, das soll meine Lebensaufgabe sein. Das Wichtigste, dass viele Menschen dich erkennen, dich den Heiland der Welt.